du hast einen bewegten Lebenslauf schon hinter dir, obwohl du gar nicht so alt bist. Ab welchem Zeitpunkt wusstest du eigentlich, okay, Berater ist jetzt vorbei, ich mache jetzt Pilot?
Da muss man schon wirklich für die Tätigkeit brennen.
Hallo ja. Markus.
Hallo, guten Tag.
Du hast einen bewegten Lebenslauf schon hinter dir, obwohl du gar nicht so alt bist. Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 38.
38, okay. Du arbeitest jetzt als Pilot, hast aber davor schon mal was anderes gemacht. Und zwar warst du Unternehmensberater, richtig?
Das ist richtig, ja, genau.
Okay, und jetzt frage ich mich, ab welchem Zeitpunkt wusstest du eigentlich, okay, Berater ist jetzt vorbei, ich mache jetzt Pilot?
Ja, also tatsächlich, da gab es einen recht prägnanten Moment. Es war schon immer ein Kindheitstraum, muss ich sagen. Aber die Geschichte ist eigentlich, ich bin dann irgendwann im Zeit dieser Unternehmensberatertätigkeit von einem MBA, von einer Auszeit wiedergekommen. Und bis zu dem Zeitpunkt, es waren die ersten 2 Jahre in dieser Unternehmensberaterzeit, war das immer so, klar, ich mache das bis zu diesem MBA. Da war immer die Aussicht auf eine Auszeit. Mir hat das bei der Unternehmensberatung gut gefallen. Ich kann da nichts Schlechtes über die Zeit sagen. Und doch war da irgendwie immer so dieser Horizont mit einer kleinen Pause. So. Und dann kam ich halt wieder. Das war dann irgendwann im Jahre 2009, im Herbst, und wusste so, jetzt erstmal auf absehbare Zeit ist das die Tätigkeit, die ich ausführen werde. Und da kam mir dann so der Punkt, ja gut, aber für immer willst du das jetzt ja nicht machen. Und die Tätigkeit, das war zwar jetzt nichts, was schmerzhaft war, aber auch nichts, was so furchtbar viel Spaß gemacht hat. Ich hatte meistens so 60 bis 70 Stunden Wochen. Da muss man schon wirklich für die Tätigkeit brennen. So, und um jetzt auf deine Frage zu kommen, was war das denn? Dann war es irgendein Novemberabend mal, wo ich dann spät nachts über einer Excel-Liste saß und sollte die dann halt zu Ende durchführen. Und dann dachte ich, ja, nee, das kann ja nicht sein. Und ich wollte da nicht mehr in dieser Excel-Liste rumgraben. Und dann dachte ich, ja, ich wollte doch eigentlich was anderes mit meinem Leben anfangen. Und habe diesen Traum wieder ausgegraben und habe dann gedacht, jetzt schaue ich doch einfach mal. Geht das? Kann man das machen? Und habe dann den Rest des Abends bis spät in die Nacht damit verbracht, nach Flugschulen zu suchen, nach Möglichkeiten zu schauen, wie man denn da die Ausbildung gestaltet. Und der war ja sofort von begeistert wieder so, dass da klemme ich mich jetzt mal hinter. Und so kam es dann.
Okay, aber hast du dann davor einfach nie darüber nachgedacht, so, okay, ich wollte ja eigentlich Pilot werden, halt mal, wo sitze ich ja? Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, du warst ja schon nicht so kurz bei der Unternehmensberatung, oder? Du warst ja schon ein paar Jahre.
Das ist richtig. Ich war da 5 Jahre alles in allem, inklusive dieser MBA-Auszeit. Da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich habe die ganze, dieses Fliegergehen, wie man ja so schön sagt, habe ich schon familiär mitbekommen. Meine Mutter hat bei der Lufthansa gearbeitet. Und wir sind als Familie immer schon viel unterwegs gewesen und hat es immer schon viel Spaß gemacht, mit dem Flugzeug unterwegs zu sein. So, und da war dieser Wunsch, Pilot zu werden, das wirklich so ein klassischer Kindheitstraum war, als ich weiß nicht, ab dem Moment, wo ich wusste, was ein Beruf ist, habe ich gedacht, das ist es, was ich machen will. Und dann irgendwann kam dann so die Zeit, wo es ja konkret war, so kurz vorm Abitur. Und es gab zu dem Zeitpunkt, so 1997 muss das gewesen sein, da gab es zu dem Zeitpunkt Regularien deutscher Art, die man erfüllen musste, um Pilot zu werden. Nach diesen deutschen Regularien wurde dann unter anderem auch die Kurzsichtigkeit geregelt, die zu dem Zeitpunkt so eng gefasst war, dass ich da ganz knapp draußen war. Ja, und damit war dann das für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Da gab es dann ja auch kein Verhandeln, sondern damit war ich dann einfach raus. Und somit musste ich mich nach irgendwas anderem umschauen. Und damals war das so, ja, ein Freund von mir hat dann BWL angefangen zu studieren. Da dachte ich, ja, das wird sich doch eigentlich gar nicht so schlecht an. Aber das war jetzt auch nichts, eher so aus dem Moment heraus, ja, nichts, was irgendwie groß recherchiert oder lange geplant war. Ich habe gedacht, Mensch, das hört sich ganz gut an. Aber wie es so ist, gerade BWL und Jura, da gibt es ja häufig Studenten, die studieren das, weil sie halt auch nichts anderes gefunden haben oder keinen anderen konkreten Plan haben. Und dann kann man jetzt nicht so viel falsch machen. So, und insofern war das zwar schon damals der Wunsch, aber war halt einfach keine Möglichkeit, das zu machen. Und dann kam halt das BWL-Studium in Frankfurt, was ich dann bis 2006, also sprich hier knappe 5 Jahre gemacht habe. Und im Rahmen von diesem Studium gab es dann ein Auslandsjahr, für das man sich bewerben konnte. Die Studenten, die dort genommen wurden, also durch diesen universitätsinternen Auswahlprozess dann halt durchgelaufen sind, die wurden von einer Reihe von Unternehmensberatungen angeschrieben, ob man nicht Lust hätte, da auch ein Praktikum zu machen bei den Unternehmensberatungen. Und ja, das war dann McKinsey & Company. Dort habe ich dann das Praktikum gemacht und habe mich da, wie gesagt, sehr gut aufgehoben gefühlt und bin dann halt auch dort geblieben und habe dann ab 2006 dann halt dort gearbeitet erstmal.
Okay, aber das war jetzt auch nicht von dir geplant, damals dann zu Unternehmensberatung zu gehen. Das klingt so alles so, ja, es ist dann halt so passiert.
Das ist dann halt so passiert, ja, genau, richtig. Ich meine, das ist ja alles besser gelaufen, als ich mir das in dieser BWL-Schiene hätte erwarten können. Ja, es waren ja wirklich schöne Zeiten und auch sehr renommierte Firmen, für die ich dann arbeiten durfte. Das war schon schön. Aber nee, genau, das ist irgendwie einfach so passiert, ja, genau.
Also genau, ich finde das nur so erstaunlich, weil ich selbst habe ja auch BWL studiert und studiere es noch. Und ich weiß natürlich, dass McKinsey ist natürlich eigentlich so die Nummer eins unter den BWL-Studenten, wenn man fragt, ja, was wollt ihr mal später machen so richtig Geld verdienen. Ne?
Ja.
Also nicht schlecht. Aber trotzdem war das dann für dich nicht, also wie war das dann so auch am ersten Arbeitstag, als du dort warst? Wie war dann dein Gefühl da?
Ach, ich habe mich schon gefreut, dass das so geklappt hat, muss ich sagen. Und neben mir war das auch bewusst, dass das jetzt nicht jeder machen darf. Insofern war ich da sehr dankbar. Aber mir ist das so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen zugefallen. Ich habe natürlich schon auch, sicherlich genau wie du auch, du bist ja auch ein sehr engagierter Mensch, genau wie ich mich auch bei den Klausuren da immer sehr gut vorbereitet und habe halt schon gearbeitet, um zu schauen, dass da die Noten stimmen und sowas. Ohne das wird es dann bei so einer Unternehmensberatung dann auch schwierig. Insofern, klar, habe ich schon das Meinige getan, aber es war nicht, dass ich da jetzt so darauf hingearbeitet habe und die guten Noten deswegen gemacht habe, damit ich unbedingt zu McKinsey kann, sondern das war eher so, da griff dann das eine ins andere. Und das Interessante ist, wenn wir jetzt mal so ein bisschen zeitlich voranspringen, wenn ich jetzt mit meinen Pilotenkollegen spreche, da gibt es auch solche und solche. Bei mir ist es ja jetzt so, ich habe mir dann so ein bisschen durch die Brust ins Auge den Weg ins Cockpit ja schon dann auch erarbeitet, also zum Schluss war es dann ja ganz anders, da habe ich zielstrebig darauf hin arbeiten müssen, um da den Platz zu bekommen. Aber auch da gibt es solche Leute, die Pilot werden, bei denen ist das so ähnlich wie bei mir damals mit der Unternehmensberatung. Die haben sich dann halt mal auf den Pilotenplatz beworben und wurden dann im Auswahlprozess halt als geeignet befunden und dürfen diese Rolle machen, wohingegen halt andere, so wie meine Wenigkeit, für die ist das wirklich ein absoluter Traum und dann halt schon eher so eine zielstrebige Sache gewesen, darauf hinzuarbeiten, wenn auch wie in meinem Fall jetzt dann auf Umwegen im zweiten Anlauf gezwungenermaßen.
Okay, ja, ich kann es mir irgendwie kaum vorstellen, weil ich denke mir natürlich, solche großen Unternehmensberatungen, wo so viele Menschen hinwollen auch, die müssen doch super krasse Auswahlverfahren haben, wo klar ist, okay, wir filtern nur die raus, die wirklich dahinter stehen, auch jetzt beim Piloten.
Ja.
Wie war da dein Eindruck? Meinst du, die lassen da alle durch? Oder?
Also ich glaube, dass zwar schon die Frage nach der Motivation auftaucht, aber eher im Fokus steht jeweils die Frage nach der, wie sehr ist man dafür geeignet, für diese Rolle jeweils. Und das sind dann standardisierte Tests, sowohl bei der Unternehmensberatung als auch bei der Pilotenauswahl. Bei der Unternehmensberatung sind es ganz häufig so Fallbeispiele, die man durchläuft. Da wird dann eine fiktive Situation eines Unternehmens geschildert und man muss dann versuchen, möglichst strukturiert darzustellen, was man denn machen würde, um da die Situation und die Herausforderung zu verbessern. Dann gibt es Kopfrechentests, die man da absolvieren kann und all solche Sachen. Und insofern, klar, ist es auch ein Teil, die Frage nach der Motivation, aber ich glaube eher so die Frage nach der, wie sehr man dafür geeignet ist, ist da eher im Fokus. Und beim Pilotenberuf eigentlich ganz ähnlich. Auch da, und ich wahrscheinlich sogar noch mehr, gibt es eine standardisierte Auswahlmethode. Das sind dann häufig auch von externen Firmen sogar durchgeführte Tests, Da wird dann getestet, wie gut man reagiert. Die Auge-Hand-Koordination, wie sie heißt, wird getestet. Das Erinnerungsvermögen wird getestet, wie sehr man da gerade im Kurzfristbereich Sachen wieder abrufen kann. Die Englisch- und Physikfähigkeiten werden getestet. Insofern, auch da, klar, wird in einem Gespräch mal irgendwann nach der Motivation gefragt, aber ist nicht das, was im Fokus steht.
Okay, also bei dir war nie Motivation spielt einfach, meinst du, zwar auch eine Rolle, aber man muss auch viel Eignung mitbringen.
Sicherlich das. Interessanterweise ist es so, dass die Motivation dann über Umwege wieder so ein bisschen reingeht, weil auch bei beiden Auswahlverfahren ist es so, dass man sich ja natürlich vorbereiten kann auf die jeweiligen Tests. Und ich glaube, da ist es was, in gewisser Weise, klar kann man gewisse Grundfähigkeiten niemals durch ganz viel Üben einfach wegtrainieren, wenn sie nicht da sind. Aber in gewisser Weise, wenn man jetzt überhaupt keine Motivation mitbringt und tatsächlich sich damit gar nicht vorher beschäftigt hat, dann wird es auch in beiden Berufen, Unternehmensberater als auch Pilot, wird es dann schwierig, diese Tests zu bestehen. Das heißt, die Motivation überhaupt erstmal, sich in diesen Vorbereitungsaufwand zu stürzen, der wiederum wird dann ja sichtbar im Rahmen des Auswahlverfahrens.
Okay. Ja. Jetzt hast du gerade so ein bisschen über die Parallelen auch schon gesprochen von deinen beiden Berufen. Beschreib doch erstmal, wie so ein Beraterberuf aussieht. Ich bin mir sicher, klar, ich als BWLer habe da vielleicht eine bessere Vorstellung als jetzt die Zuhörer.
Ja.
Und dann kannst du vielleicht nochmal so sagen, gibt es da auch Parallelen zum Piloten sein? Aber jetzt erzähl doch kurz mal über die Beratertätigkeit,
ausgesehen hat. Genau. Im Grunde genommen war es immer eine Arbeit in kleinen Teams. Meistens so 3 bis 5 Berater, die dann in aller Regel vor Ort direkt beim Kunden tätig waren. Also man kann sich das vorstellen, die typische Arbeitswoche sieht so aus, dass man montags morgens für die meisten Leute die Reise dann Richtung Kunde antritt, dort dann montags bis donnerstags vor Ort ist und die Arbeit im Team und eben auch mit dem Kunden zusammen, mit den Kundenmitarbeitern zusammen dort erledigt. Das sind dann ganz häufig Fragestellungen, die im Grunde genommen so aus Vorstandsperspektive erarbeitet werden. So ist es zumindest bei den Strategieberatungen. Und man versucht dann durch quantitative Methoden oder durch empirische Analysen die Fragen möglichst faktenbasiert anzugehen, dann auf das Wissen innerhalb der Unternehmensberatung zurückzugreifen, dort, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, Best Practices rauszusuchen und das Ganze dann in einem schönen Paket dem Kunden zu präsentieren. Das macht man, wie gesagt, so montags bis donnerstags. Am Freitags wird auch gearbeitet, allerdings dann vom Heimatbüro aus. Bei mir war das in Frankfurt. Das heißt, da bin ich dann zu McKinsey ins Büro gegangen. Und da hatte man dann ein bisschen Zeit, mal zu reflektieren und über die Sachen ein bisschen ruhiger nachzudenken, was dann montags bis donnerstags beim Kunden manchmal schwierig war. Genau, so, und diese Projekte gingen dann meistens irgendwas so zwischen 3 und 9 Monaten, würde ich sagen, und waren jetzt in meinem Fall hauptsächlich Banken, teilweise öffentlicher Sektor, viel Banken, und inhaltlich ging es häufig um irgendwelche IT-Themen, die ich betreut habe. Und da war das auch schon so, wenn ich sage, jetzt meistens geht es montags morgens los, war in meinem Fall jetzt ganz konkret häufig dann auch schon mal der Sonntagabend. Ich konnte mir zum Glück aussuchen, Projekte anzunehmen, die irgendwo im Ausland waren. Auch damals war ich schon gerne viel mit dem Flugzeug unterwegs und fand das ganz spannend und aufregend, einfach in fremden Ländern zu arbeiten, und habe dann häufig den Wunsch abgegeben, packt mich doch irgendwo hin, wo man mal mindestens einen Reisepass braucht. Und das hat dann häufig auch geklappt. Da ist man dann natürlich wieder ein bisschen eingeschränkter bei der Auswahl der Themen oder der Kunden, wenn man schon vorher gesagt hat, ich hätte gerne was, was weit weg ist. Und insofern, Banken-IT war da auch nie mein Traum, aber letztendlich war es was, wo ich mich reingearbeitet habe und dann da hoffentlich auch dem einen oder anderen Kunden helfen konnte und nebenbei das halt geschafft habe, in der Welt so ein bisschen unterwegs zu sein.
Du hast eingangs gesagt, du hast 60 bis 70 Stunden dort gearbeitet.
Ja.
Das ist schon enorm viel, wenn man vergleicht, so der typische Arbeitnehmer arbeitet ungefähr 40. Also das ist schon eine relativ hohe Arbeitszeit. Du hast, und jetzt hast du auch noch gerade gesagt, du hast auch, Freitag war dann sozusagen auch Tag, um etwas zu reflektieren.
Ja.
War es dann aber schon so, auch in deinen Jahren schon, du warst ja 5 Jahre genau,
genau.
Dort, war es dann auch schon so, dass du da, hast du dann schon mal drüber nachgedacht, okay, kommt es jetzt nicht? Oder kam es wirklich dann zu dem einen Punkt, wie du es vorhin gesagt hast, und dann wusstest du, jetzt ist vorbei?
Das war zweigeteilt, diese Zeit, und zwar erst die 2 Jahre vor dieser MBA. Ne? Ich habe ja diesen Master eben halt nach 2 Jahren Unternehmensberatungszeit noch gemacht. Und das war von Anfang an klar, dass das kommen würde. Das war so diese erste Phase. Und in dieser ersten Phase war die Frage nach einem Wechsel nie da, weil man immer eben diesen MBA vor Augen hatte und wusste, was auch immer ich jetzt mache, ich mache das für 2 Jahre und dann mache ich den Master. Und klar, dann kehre ich wieder zur Unternehmensberatung zurück. So war ja das Standardmodell. Aber erstmal, wenn man so ein Jahr Auszeit vor Augen hat, dann ist die Perspektive eine ganz andere. Ne? So, insofern hat sich da nie die Frage gestellt, höre ich jetzt auf oder mache ich jetzt weiter? Zum Beispiel auch wirklich dort eigentlich ganz gut gefallen hat. War jetzt nicht mein Traumberuf, aber gerade in dem Unternehmen wird man sehr, sehr gut umsorgt. Man hat alle Unterstützung. Die Kollegen sind wirklich motiviert bis in die Haarspitze. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Trotzdem freundlich, bodenständig und wirklich ein ganz, 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 ganz tolles Umfeld. Und was man auch sagen muss, für mich immer der große Unterschied zu zumindest meiner Wahrnehmung nach dem Investmentbanking ist, dass man bei der Unternehmensberatung die Wochenenden doch schon noch für sich hat. Insofern war das wirklich zwar eine anstrengende Montags- bis Freitagswoche, wo man außer Arbeiten, Schlafen und Essen gehen nicht viel gemacht hat, aber ansonsten hat das nicht weiter wehgetan. So, und dann kam eben diese zweite Phase nach dem MBA, ne, wo dann auf einmal da war, okay, jetzt bin ich wieder da in meinem, ne, Montag bis Donnerstag bei den Klienten, Freitag im Heimatbüro Trott. Und da ist dann auf einmal dieser Stopppunkt nicht mehr da gewesen. Das heißt, ich wusste jetzt mache ich das. Und wenn ich jetzt nicht was verändere, dann mache ich das jetzt erstmal für eine sehr, sehr lange Zeit. Auch da war sicherlich schon klar, das mache ich nicht bis zur Rente. Durchschnittliche Verweildauer bei McKinsey bin ich der Meinung, hat sich vielleicht geändert, aber damals bin ich der Meinung, verstanden zu haben, waren so 3 Jahre. Das heißt, viele Leute wechseln dann auch in einen anderen Beruf, wechseln dann in Berufe mit ein bisschen mehr Kontinuität. Aber wenn ich jetzt nichts machen würde, wäre das jetzt das, was da jeden Tag auf mich zukommt. Und da kam dann halt eben dieser eine Novemberabend, das war dann ja noch schon in den ersten Monaten des Wiedereinstiegs, wo ich dann gedacht habe, okay, also jetzt muss ich mal tätig werden. Und dann kam eben halt dieser Gedanke auf. Wobei, da ist dann noch was anderes mit reingeflossen. Und zwar, damals zu Schulzeiten, eben 97, 98, da war die Welt noch so, dass man, zumindest aus meiner Wahrnehmung, die Pilotenausbildung hauptsächlich bei der Lufthansa gemacht hat. Und die hatten ein Modell, bei dem man sich damals bei der Lufthansa beworben hat und gesagt hat, ich möchte gerne mal eine Ausbildung machen. Dann haben die das komplette Auswahlverfahren mit einem gemacht, durch das ich ja durchgefallen wäre, wegen eben den medizinischen Anforderungen. Dieses Auswahlverfahren hätte dann auch schon gleich bedeutet, wenn man es bestanden hat, dass die Lufthansa sich um die komplette Ausbildung kümmert, die Pilotenausbildung, und einen dann übernimmt. So. Und dann hat sich ja im Jahre, ich glaube 2004 war es, die Welt ein bisschen geändert. Zum einen hat die EASA die Regularien, oder damals der Vorgänger davon, die AFCL hieß das, hat dann die Regularien übernommen. Und damit sind sie dann in den medizinischen Bereichen etwas großzügiger geworden, wie ich finde, völlig zu Recht, aber nichtsdestotrotz musste ich das ja damals so nehmen, wie es ist. Das ist so das eine, es ist halt tatsächlich da, hat sich das Spektrum ein bisschen geöffnet für viele Leute. Und das andere ist auch, dass sich die Art, wie man Pilot wird, geändert hat und auch für mich in der Wahrnehmung geändert hat. Ich habe dann meinen Privatpilotenschein im Jahr 2008, also noch kurz vor dem MBA gemacht, und da habe ich überhaupt erst realisiert, dass es die Möglichkeit gibt, sich selber den Pilotenschein zu erarbeiten und dann mit einem fertigen Pilotenschein zu einer Airline zu gehen und sich dort zu bewerben und dort dann eben jetzt auch ein breiteres Spektrum als nur die Lufthansa hat, bei denen man sich bewerben kann, also größere Chancen. Sprich, was sich verändert hatte, ist zum einen, die ganzen Möglichkeiten haben sich verändert, und zum anderen meine persönliche Perspektive auf das, was ich machen möchte, hatte sich verändert, weil eben nicht mehr dieser natürliche Stopp des MBAs da war. So, und diese zwei Sachen kamen dann zusammen, dass ich gesagt habe, also ich sehe jetzt einen Weg, der kann mich potenziell dahin führen. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber potenziell kann mich das dahin führen. Und ich möchte das auch gerne machen. Und dann, ja, so als kleiner Bonus kam noch dazu, dass auch die Ausbildung an sich, selbst wenn es nicht zum Erfolg geführt hätte, da hatte ich ja Lust zu. Ich wollte ja fliegen. Mir hat ja die Privatfliegerei, die Hobbyfliegerei hat mir ja da zu dem Zeitpunkt schon furchtbar viel Spaß gemacht. Und dann war das eigentlich in dem Moment so diese Zündung, wo ich gedacht habe, Moment mal, warum habe ich das nicht eigentlich schon früher in Angriff genommen? Ich meine, 2008 hatte ich ja den Privatpilotenschein, seit 2004 war es rechtlich möglich. Gab es eigentlich überhaupt keinen Grund für. Ne? Aber trotzdem braucht es erstmal so dieses Wegfallen einer bequemen Stopps oder einer Pause, die da am Horizont ist. Das braucht es erstmal, um mich dahin zu stoßen, zu sagen, jetzt werd doch mal tätig. Und ab da an war das ein hartes Stück Arbeit und war das viel Zittern, Hoffen und Bangen. Deutlich mehr, als ich das bei der Unternehmensberaterauswahl und Tätigkeit je hatte. Aber letztendlich mit ein bisschen Glück und dann dem nötigen Einsatz dahinter hat es dann zum Glück geklappt, ja.
Wow, okay. Das war, also, auch dass du das so fassen kannst, ist echt gut. Jetzt, ich stelle mir jetzt trotzdem vor, ich meine, du sagst zwar, du wolltest immer Pilot werden, jetzt weiß ich nicht, hast du das denn deinen Arbeitskollegen damals, wussten die das oder wusste auch das schon deine Familie?
Das ist auch, also eine gute Frage, zumal so im Nachhinein kann ich sagen, ja, das wollte ich irgendwie schon immer. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Wahrscheinlichkeiten, dass das wirklich klappt, zumindest aus meiner Wahrnehmung, sehr gering waren. Und ich glaube, das ist auch heute noch so, dass man sagen muss, wenn so die Leute derer oder die Anzahl derer, die Pilot werden wollen, ist dann doch größer als die Plätze, die es gibt. Viele müssen da ein bisschen warten und viele müssen auch erstmal dann bei kleineren Gelegenheiten oder kleinere Flugzeuge, kleinere Jobs in Anspruch nehmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Da jetzt groß zu kommunizieren, übrigens, ich werde jetzt Pilot, das fühlte sich falsch an. Das wollte ich nicht. Ich habe klar natürlich jedem gesagt, Mensch, ich mache da jetzt mal meinen Schein. Aber auch im beruflichen Umfeld war es dann schon so, dass ich einfach nur gesagt habe, ich mache da jetzt mal meinen Schein, ich gucke mal, was draus wird. Innerlich natürlich habe ich gedacht, hoffentlich wird es was. Aber damit zu rechnen, mit Sicherheit nicht.
Und wie haben dann deine Arbeitskollegen reagiert? Waren die dann enttäuscht? Weil ich meine, du hast denen ja dann nicht gesagt, okay, oh, ich mache jetzt mal einen Schein und ja, dann will ich mal Pilot werden, sondern du hast ja erstmal gesagt, ich mache jetzt meinen Schein und dann schaue ich mal so.
Ja.
Wie haben die dann reagiert, als es soweit war? Hast du da nochmal was gehört?
Du meinst jetzt zu dem Zeitpunkt, als ich noch in der ganzen Vorbereitungsphase war?
Nee, als du dann,
als
du
dann gekündigt
hast. Als dann klar war, ja genau, du hast dann gekündigt und bist dann...
Ja, also auch da, ich meine, bin ich dankbar, dass sie mir da bei der Unternehmensberatung die Kollegen sehr positiv noch gestimmt waren und gesagt haben, schade. Ich fand es auch nett, dass sie gesagt haben, sie würden sich freuen, wenn ich jetzt bleiben würde. Aber haben mir da keine Steine in den Weg gelegt oder so. Ne? Also das war tatsächlich an der Stelle dann schon klar, dass der... eher so, die sich mit mir freuen konnten. Nichtsdestotrotz haben natürlich gefragt, ob es irgendwas gibt, was sie tun könnten, dass ich da doch noch mal vor Ort bleibe. Aber das war dann vergeben.
Das war vergeben. Also ja. Dann war dir klar, okay, ja. Ich werde Pilot. Und deine Familie, wie haben die reagiert so nach der Zeit? Ich meine, deine Eltern zum Beispiel, die haben ja deine Ausbildung ja auch, die begleiten dich ja schon immer dein ganzes Leben.
Und ja, natürlich.
Ich meine, wie hattest du denen das kommuniziert?
Ach, die haben das natürlich hautnah mitgekriegt, ja, das ganze Fiebern und Hoffen und Bangen. Und da muss ich sagen, haben die natürlich sehr mitgefiebert und halt immer gefragt, so, weil im Endeffekt ja viele kleine einzelne Schritte sind. Und bei jedem kleinen Schritt, den man dann wieder geschafft hat, erhöht sich auf einmal die Wahrscheinlichkeit, dass das ja tatsächlich jetzt was werden könnte mit diesem Lebenstraum. Und da haben die jeden einzelnen kleinen Schritt mitgemacht und mitgefiebert. Und bin ich eigentlich sehr froh drum, dass ich da gute, Gesprächspartner hatte.
Also die waren immer im Boot, deine Eltern. Die wussten immer, okay, die wussten auch schon immer, es ist dein Traum eigentlich und nicht BWL-Berater.
Ja, doch, doch. Und dementsprechend, genauso wie ich das ja eine Zeit lang aus den Augen verloren hatte, hatten die das natürlich auch aus den Augen verloren und haben sich dann mit mir gefreut, dass es erstmal auf der betriebswirtschaftlichen Schiene so ganz gut voranging. Aber als ich dann da den Schwenk gemacht habe, da waren die eigentlich gut mit dabei. Also ich weiß, ich kann mich noch an ein kurzes Gespräch mit meinem Vater erinnern, wo er dann mal sagte, ja wie, aber du hast doch schon einen Beruf. Also, aber das weiß nicht, das war mal eine kurze Rückfrage, aber ansonsten haben die gesehen, dass ich da sehr hinterher bin und mich da total freue und haben sich damit gefreut.
Wer war denn dann so die größte Stütze bei dem Prozess oder hast du das alles alleine gemacht, vom Piloten zum Investment? Also dass du natürlich den Switch hast du natürlich alleine gemacht, aber wer hat dir da so aus deinem Umfeld geholfen?
Also ich sag mal, es war ja viel Zittern und Hoffen und Bangen dabei, ne, entlang dieses Prozesses. Und da waren schon Freunde, Verwandte, Familie. In der Zeit habe ich dann auch meine Frau kennengelernt. Das heißt, die hat gerade diese Zittern, Hoffen und Bangen-Phase am Anfang mitgemacht und hat mich da auch sehr unterstützt. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt fragst nach dem initialen Switch eher, war da irgendjemand dabei? Ich hoffe, ich tue jetzt niemandem Unrecht im Nachhinein, aber da könnte ich mich wirklich nur daran erinnern, dass das eher was in mir passiert ist. Da war keiner, der mich da angestoßen hat. Wobei, ehrlich gesagt, jetzt, wo ich so drüber spreche, das stimmt nicht ganz. Da war eine Kollegin von McKinsey-Zeiten, die sagte sogar noch den Satz, also jetzt wirklich, es kommt mir gerade während des Durchschauens, die sagte sogar noch den Satz: Ja, Markus, wenn ich genau wüsste, was ich denn wirklich machen wollte, dann würde ich das doch tun. Und das stimmt, das war schon so ein Satz, der hat ein bisschen gedauert, bis dann eingesackt ist. Das muss dann irgendwann im August, September gewesen sein, weil ich weiß noch, das war in einem anderen Projekt, was ich im Sommer gemacht hatte. Und dann eben dieser besagte Novemberabend war dann ja ein paar Monate später. Das heißt, das muss ein paar Monate davor gewesen sein. Aber das stimmt eigentlich. Also da war zumindest ein kleiner externer Anstoß. Ich bin mir nicht sicher, welche Rolle das wirklich gespielt hat und wie wäre es ohne diesen Anstoß. Aber das wäre falsch, das zu vergessen oder zumindest nicht zu erwähnen. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und ich finde, es drückt auch so ein bisschen das aus, was glaube ich, was viele Menschen so in sich tragen, so dieses: Was will ich denn eigentlich wirklich machen? Und wenn denn dann mal eine Antwort darauf da ist, dann dem auch zu folgen, ist glaube ich, zumindest aus meiner jetzigen Perspektive, viele Risiken und viel Engagement wert.
Ich finde das Zitat so faszinierend, weil man ja immer davon ausgeht, oder zumindest in der heutigen Zeit werden ja vielen Menschen gesagt, ihr habt alle Möglichkeiten, gerade ja. meiner Generation. Ja. Also ich bin ja 25 und bin ja aufgewachsen in vollkommenen Frieden und Wohlstand. Und uns wird ja immer mitgegeben, ihr könnt ja alles machen. Ja. Also ihr seid ja frei, ihr habt alle Möglichkeiten, liegen euch vor den Füßen, ergreift sie einfach, macht, was ihr wollt.
Ja.
Und trotzdem sagst du, und das hat sich jetzt auch doch gerade gezeigt, gibt es doch viele Menschen, die auch nicht unbedingt das tun, wofür sie brennen, wofür ihre Leidenschaft ist.
Ja.
Das finde ich, ist so schön an diesem Zitat. Meinst du, das lag jetzt ein bisschen daran, dass sie auch in der Unternehmensberatung ist, oder meinst du, kann man das schon auch allgemein sehen auf die Gesellschaft?
Aus meiner persönlichen Sicht kann man das sehr allgemein sehen. Also ich glaube sogar fast, dass die Mehrheit der Leute tatsächlich nicht das macht, wofür sie eigentlich brennt. Und dass die Mehrheit der Leute vielleicht auch tatsächlich diese Frage gar nicht bis zum Letzten durchdacht hat, weil dann immer sofort die Ratio kommt und einem sagt, naja, aber es gibt doch gewisse Verpflichtungen, die ich habe und das wird doch sowieso nichts, weil. Und dann diesen Gedanken, was und wie möchte ich das eigentlich, gar nicht so richtig zu Ende gedacht hat. Wobei ich sagen muss, das ist nur meine persönliche Beobachtung, das mag auch falsch sein. Aber trotzdem scheint es mir so, dass diese Fragestellung, was will ich denn eigentlich, und der wirklich gut nachzugehen und wenn man das dann mal rausgefunden hat, dann tatsächlich auch durchaus einiges auf sich zu nehmen, um dem nachzufolgen. Aus meiner persönlichen Sicht ist es das alles ohne Frage wert, weil ich meine, mit dem Beruf verbringt man ja so viel Zeit, das zahlt sich in kürzester Zeit wieder alles aus. Natürlich auch nicht blind, gerade wenn es jetzt wieder zurück zu dem Pilotenberuf geht, da gibt es ja durchaus Risiken, dass man da eben keine Anstellung findet, eine Pilotenausbildung im Vorhinein, die kann teuer werden. Deswegen ist es schon immer gut, da irgendeine Art von Backup zu haben, wie man denn dann damit umgehen würde. Gerade wenn man ja aber vorher schon einen anderen Weg eingeschlagen hat und da sitzt und sich überlegt, Mensch, will ich das eigentlich hier weitermachen oder nicht, hat man ja schon per Definition dieses Backup für sich geschaffen und kann dann ja damit intelligent umgehen und versuchen, da die beiden Standbeine so lange offen zu halten, solange man sie denn braucht.
Was ist denn eigentlich so, wenn wir jetzt schon von Leidenschaft sprechen, was ist denn die Leidenschaft bei dir, die das Fliegen ausmacht?
Also ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Antworten drauf. Erstmal so eine sehr, sehr emotionale Antwort. Das ist einfach das, was mir mit in die Wiege gelegt wurde. Ich habe das von Kindheit mitgekriegt und schon immer am Flughafen gestanden und mit einer wahrscheinlich rational nicht so ganz erklärbaren Faszination da den Fliegern hinterher geschaut und das Kerosin eingeatmet und das dann auch noch komischerweise als angenehm empfunden oder das Verbrannte zumindest. Und da ist einfach irgendwas familiär vorgeprägt, was man, glaube ich, so rational nicht erklären kann. Das ist so das eine.
Wenn du sagst, ja. Familiär vorgeprägt, meinst du, ist deine Mutter oder dein Vater?
Genau, meine Mutter war eben bei der Lufthansa und hat dort gearbeitet. Und das hat uns dann schon als Familie ermöglicht, immer viel auch mit der Lufthansa unterwegs zu sein. Das waren dann meistens Flugreisen in den Urlaub oder so. Und das eindeutig. Und meine Mutter hat auch immer positiv von ihrem Arbeitgeber gesprochen und oder von dem Umfeld der Luftfahrt. Und insofern habe ich da sicherlich so einen Schlag weggekriegt. deswegen, das ist sicherlich so das eine. Und das andere, jetzt so ein bisschen rationaler, was ist es denn an der Tätigkeit an sich, die mich da so fasziniert? Da sind es so ein paar Komponenten, die da im Alltag immer wieder kommen. Das erste ist, man hat so eine gewisse intellektuelle Herausforderung. Das ganze System Luftfahrt, die ganzen Regularien müssen verstanden werden, die ganze Physik, die dahinter steht. Also vieles, womit man den Geist beschäftigen kann, um seinen Pilotenberuf wirklich gut auszuüben. Das ist mal das eine. Das zweite ist sicherlich die Technik. Man hat auch im Kleinflugzeug einen starken Motor, der das Ganze antreibt. Im großen Flugzeug natürlich noch mal mehr Skalen und Leistungsfähigkeiten, die wahrscheinlich den meisten Mann, vielleicht auch viele Frauen, begeistern, was einfach so da an Kraft vorhanden ist. Und damit direkt umzugehen, das macht einfach Spaß. Und das Dritte ist die manuelle Tätigkeit des Fliegens. Das ist ja irgendwas, was man versuchen kann, so gut wie möglich auszuführen. Und das Flugzeug zu steuern an sich, das macht einfach Spaß. Wirklich, sowohl im Kleinen als auch im Großen. Und da halt nicht nur gut, sondern sich da immer wieder zu weiterzutreiben und das so weit wie möglich zu perfektionieren, das ist was, macht einfach phänomenal Freude.
Okay, ich frage mich jetzt gerade, und vielleicht bin ich jetzt auch ein bisschen gemein, aber ich sag mal, eine Tätigkeit wiederholt sich ja irgendwann. Und ich sage jetzt mal überspitzt, ihr seid ja eigentlich auch nichts anderes als Busfahrer, die sich auch jeden Tag einsetzen. Klar, es gibt sicher leidenschaftliche Busfahrer, aber ist es jetzt immer noch so, ich meine, du bist ja jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, ist es immer noch so, dass du jeden Tag dafür besonders dankbar bist und du weißt, okay, das ist jetzt meine Leidenschaft? Oder geht es da nicht auch so, wie eben bei einem Busfahrer vielleicht auch so irgendwann mal die Frage so, oh, jetzt schon wieder diese Route, ich kenne sie doch und mit diesen Passagieren, ja, und dann boarden wir wieder irgendwie eine Stunde später und dann komme ich wieder dort eine Stunde später an und muss dann wieder, hab dann weniger Pause und so.
Ja.
Geht die vielleicht auch irgendwann mal verloren?
Also die Frage kann ich sehr gut verstehen. Die kurze Antwort bei mir wäre im Moment eindeutig, nee, ist noch nicht verloren gegangen. Bin mal gespannt, aber im Moment ist es noch so, jeden Tag, den ich fliegen gehen darf, freue ich mich drauf und bin dankbar, dass ich die Rolle ausführen darf. Natürlich ist es, insofern kann ich die Frage sehr gut verstehen, ist es eine ich sag's mal, abarbeitende Tätigkeit. Ja, es ist nichts, wo man immer wieder was Neues schöpft oder sich halt über das große Ganze Gedanken macht. Im Gegenteil, als Pilot wird, oder von einem Pilot wird nicht erwartet, dass er kreativ ist, sondern von ihm wird erwartet, dass er das gut abarbeitet, was man vorher festgelegt hat an Verfahren. Und natürlich in Extremfällen dann auch guten, gesunden Menschenverstand einsetzen kann. Aber im normalen Betrieb gibt es da Prozesse, die müssen abgearbeitet werden und das so standardisiert wie möglich. Insofern verstehe ich schon, was du sagst, es ist so eine gewisse repetitive Tätigkeit. Nichtsdestotrotz ist diese Tätigkeit an sich für mich persönlich sowas Faszinierendes, dass sich da noch keine Abnutzungserscheinungen gezeigt haben. Liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, in meinem konkreten Fall, ich fliege Langstrecke, das sind dann jetzt auch nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag die gleiche Route, sondern ich habe 4 oder 5 Einsätze im Monat. Da fliege ich in einer Saison vielleicht 3 oder 4 Mal, also sprich in einem Sommer oder in einem Winter fliege ich vielleicht 3 oder 4 Mal das gleiche Ziel an. Das heißt, da sind immer Wochen dazwischen, bis man denn mal wieder dasselbe Ziel sieht. Und ja, da geht das nicht so schnell mit der Abnutzung. Und dann sind so Sachen, die man dann unterwegs erlebt, die einfach so einen großen Faszinationsgrad ausüben, dass das...
Was ist das zum Beispiel?
Ganz starkes Beispiel ist der Überflug von Grönland. Ich meine, und das ist ja wirklich was man auf einer Atlantiküberquerung regelmäßig macht. Wenn man sich da mal Luftbilder von Grönland anschaut, das sieht jedes Mal so schön aus. Und jedes Mal, wenn dann so langsam am Horizont das wieder sichtbar wird und dann die Eisberge näher kommen, das ist jedes Mal so ein Spektakel. Tja, vielleicht irgendwann nutzt es sich ab. Ich könnte es jetzt nach 6 Jahren zumindest noch nicht sagen, dass das der Fall ist.
Jetzt bin ich ganz gemein. Wenn du über Grönland fliegst und die Eisberge siehst, ja, denkst du dann manchmal, oh, mit der Fliege, wenn ich jetzt hier weiter fliege und wenn der Flugverkehr zunimmt, könnte das irgendwann Geschichte sein? Oder?
Du meinst Geschichte weswegen?
Oder? Ja, also... Wir wissen ja alle, Fliegen schadet unserem Klima. Oder habe ich...
Jetzt verstehe ich, was du meinst.
Ja,
ja, also natürlich ist das etwas, was am Flugverkehr erstmal eine negative Begleiterscheinung ist. Ich glaube, da kann man auch nichts wegdiskutieren. Jetzt ist es so, zum einen mal im Kleinen versuchen wir als Fluggesellschaft und im noch kleineren wir als Piloten da so sparsam wie möglich mit dem Treibstoff, der ist es ja letztendlich, wenn er verbrannt wird, der da dazu beiträgt, so sparsam wie möglich umzugehen. Da versucht man mal so das Kleine. Mir ist es bewusst, das sind eher Nuancen, nichtsdestotrotz, klar, versucht man da das zu tun, was wir können, um da den Einfluss so gering wie möglich zu halten. Und letztendlich ist es so, jeder trifft so für sich seine Entscheidung, wo hat er seinen Klimaabdruck und wo auch nicht. Und ich versuche an vielen anderen Stellen da so gut wie möglich mit den uns gegebenen Ressourcen umzugehen. An der Stelle ist es etwas, was mich persönlich so mit Freude und so mit Glück erfüllt, dass ich da eher versuche, mir etwas zu leihen von dieser Erde und versuche dann an anderer Stelle irgendwo wieder einzusparen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, klar, man muss mit der Ressource da vernünftig umgehen. Und dementsprechend kann man jetzt auch darüber diskutieren, sind die Flugpreise da, wo sie im Moment sind? Sind sie da richtig? Oder ist es nicht tatsächlich so, dass höhere Preise besser werden? Was aber natürlich das eigene Unternehmen, für das ich arbeite, und auch den eigenen Arbeitsplatz im Endeffekt gefährden würde. Das ist natürlich nichts, was ich für mich persönlich mir wünsche. Aber mal im Großen und Ganzen gesprochen und auch auf deine Frage antworten, natürlich kann man darüber diskutieren, ob das so richtig ist und ob man nicht mit eben einem höheren Preis das auch erreichen würde, dass da dieses Produkt ein bisschen weniger nachgefragt wird und insofern die Belastung insgesamt dann geringer wird. Da gehen natürlich die Gesamtinteressen und die Partikularinteressen zugegebenermaßen ein bisschen auseinander, muss ich zugeben.
Das ist interessant. Es ist auch so eine Frage, also du scheinst dich ja damit schon so ein bisschen zu beschäftigen, sind die aktuellen Flugpreise im Durchschnitt wirklich so, wie sie sind, gerechtfertigt?
Ja, ja.
Beobachtest du das auch bei deinen Kollegen, dass sie darüber nachdenken?
Zugegebenermaßen sind das Themen, die, klar, die kommen schon vor, aber also ist jetzt nichts, was tagtäglich diskutiert wird. Insbesondere da ist da ja dann auch kein ich sag mal, kein Neuigkeitswert. Die Fakten sind im Groben und Ganzen bekannt. Aber was ich, wie gesagt, schon bemerke, ist, dass halt jeder versucht, mit den Ressourcen, die wir haben, so sparsam wie möglich umzugehen. Man versucht, Anflüge so spritsparend wie möglich zu gestalten, überlegt sich auch, wenn wir jetzt tatsächlich der Zeit weit voraus sind, weil die Winde günstig sind zum Beispiel, ob man da in Absprache natürlich mit der Firma und der Steuerzentrale, ob man dann nicht ein bisschen langsamer fliegt, was ja auch Treibstoff einspart. Das ist jetzt nicht jedes Mal mit der Nennung des Klimaziels, aber trotzdem ist das was, was tatsächlich bei uns in den tagtäglichen Abläufen und auch in den Bemühungen eines jeden einzelnen Piloten mit drin ist. Ja, das merke ich schon.
Okay, also ist es durchaus auch ein Thema.
Ja.
Okay. Und jetzt gehen wir nochmal aufs Fliegen.
Ja.
Gibt's eigentlich so Flugziele, da bist du jedes Mal aufs Neue begeistert? Du hast jetzt Grönland erwähnt.
Ja.
Gibt's da noch andere, gerade bei der Landstrecke? Oder ich meine, wenn man irgendwie immer wieder die gleiche Landstrecke auch fliegt, ja, dann, zum 10. Mal nach Mexiko, nach Cancun, dann wird's ja irgendwann langweilig. Aber wo sind die Ziele, die dich dann noch faszinieren? Welche Orte?
Mhm. Also da muss man, glaube ich, kann man das von zwei verschiedenen Perspektiven betrachten. Das eine ist, was ist fliegerisch interessant? Das heißt, der Weg dorthin kann ich gleich noch ein bisschen was zu sagen, was da die Kriterien sein könnten. Und das zweite ist dann halt vor Ort. Wir haben ja netterweise das Glück, dass wir dann dort aussteigen und dort 1-2 Tage dann auch mal bleiben dürfen, alleine schon um den Flugdienstzeitregularien Genüge zu tun. Wenn man sich das erste anguckt, es gibt sehr moderne Flughäfen, die sehr viele Hilfen haben, um diesen Flugplatz anzufliegen. Da ist sicherlich die Fähigkeit des Piloten ein bisschen weniger gefordert, als das bei eher rudimentär ausgestatteten Flughäfen. Wir haben zum Beispiel auch Flughäfen in Afrika, wo man dann noch eher mal seine eigenen Fähigkeiten einbringen muss, um das Flugzeug dann vernünftig auf den Endanflug zu führen und Richtung Landebahn zu bekommen.
Welcher Flughafen ist da besonders kritisch?
Also ich sag mal, kritisch sind sie inzwischen schon alle nicht mehr. Die sind alle auf einem guten Sicherheitsstandard, sonst würden wir da nicht hinfliegen. Aber wie gesagt, weniger Anflughäfen, also zum Beispiel Sansibar ist ein Flughafen, den wir anfliegen. Dort muss man dann schon eher auch mal nach sich dann das letzte Stück navigieren. Und das macht total Spaß. Ja, das macht wirklich sehr viel Freude, sich da selber das weitgehend einteilen zu können und da entsprechend das Flugzeug einfach manuell dann auf die Landebahn zu steuern. Das ist etwas, was wir natürlich viel üben und viel auch trainiert bekommen. Nichtsdestotrotz ist es so, in der Praxis hat man häufig bei den größeren Flughäfen ein sogenanntes Instrumentenlandesystem. Das sorgt dafür, dass im Cockpit einem der Pfad Richtung Bahn dann einfach vorgegeben wird. Diesem Pfad folgt man dann. Insofern ist man da selber nicht mehr ganz so sehr gefordert. Der Hintergrund ist, dass diese Systeme es dann einem ermöglichen, auch bei schlechtem Wetter und ohne sich dort gut und sicher landen zu können. Insofern, also fliegerisch, ne, gibt es so ein paar Ziele, wie gesagt, so Afrika, auch in der Karibik gibt es häufig Situationen, wo man ein bisschen mehr gefordert ist, wenn sich dann zum Beispiel große Wetterphänomene dann aufbauen, irgendwelche Gewitter, die sich da zusammenbrauen. Ja, und das sind dann Sachen, das macht dann schon Freude, ne? Das dann halt auch im Sinne des Passagierkomforts alles gut zu lösen, dass sich da alle bei uns gut aufgehoben fühlen. Das ist mal so das Fliegerische. Was es das Aussteigen und vor Ort sein angeht, da gibt es ganz klar Favoriten. Im Winter fliegen wir Kapstadt an. Das ist einfach ein wunderschönes Ziel. Also sind auch alle Urlauber, die da bei uns an Bord sind, kommen dann ganz begeistert wieder. Wirklich eine ganz schöne Destination. Im Sommer die ganzen Nordamerika-Ziele. Wer in den USA schon mal einen Nationalpark gesehen hat, der weiß, erwartet einen immer irgendwas Großes. Deswegen ist es jetzt gerade in den Sommermonaten ein wunderschönes Ziel, wenn man so pazifischer Nordwesten in den USA zum Beispiel sich anschaut. Das sind Sachen, da bin ich jedes Mal wieder gern.
Okay. Interessant, weil man ja auch immer denkt, so, Pilot kommt ja immer rum, sieht alles, ja, und gibt es da überhaupt nochmal was dann faszinierend finden, aber finde ich schön, dass es auch noch bei dir gibt.
Ja.
Jetzt zum Schluss würde mich nochmal interessieren, Eigentlich wurde dir ja eine Karriere erstmal verwehrt, wenn ich das richtig weiß, also wenn ich das so verstanden habe. Der Pilot, ja, den durftest du ja eigentlich erstmal nicht machen, wegen diesen Regularien.
Genau,
richtig. Und jetzt frage ich mich, gibt es irgendwie etwas, was du dir wünschen würdest, im Hinblick so auf Karriere und Ausbildung hier in Deutschland oder auch generell für unsere Gesellschaft, was sich ändern sollte, dass vielleicht, was wir ja auch vorhin schon besprochen haben, dass es immer auch viele Leute gibt, die etwas vielleicht nicht tun, was sie mit Leidenschaft machen, so wie du. Meinst du, was könnte man da ändern?
Oh, das fällt mir ehrlich gesagt schwer. Ich kann nur hoffen, dass halt so auch gerade bei Kindern schon die Frage nach dem, was willst du denn eigentlich? Ich meine, es kommt immer so lapidar, diese Frage an Kinder, was willst du werden, wenn du groß bist? Aber das halt wirklich systematisch zu begleiten und dann auch, wenn man erwachsen wird, halt immer wieder so diese Frage sich zu stellen und dann die Frage auch wirklich zu Ende zu denken, da kann ich nur jeden ermutigen. Und wenn man es halt schafft, das in der Ausbildung, in der Schule, im familiären Bereich halt wirklich systematisch auch bei jungen Menschen zu unterstützen, das ist was, das wäre, glaube ich, für viele Leute eine ganz tolle Sache. Und ich könnte mir vorstellen, ich meine, in Deutschland wird ja auch viel darüber diskutiert, über soziale Mobilität, ne? Wenn man aus gewissen Bevölkerungsschichten kommt, schafft man es dann, gewisse Berufe zu erreichen. Vielleicht, da bin ich wirklich kein Experte drin, aber vielleicht gibt es da auch in gewissen Bevölkerungsschichten noch mal weniger diese Frage nach dem, ja, was willst du denn du eigentlich? Und da die Ermutigung, dem dann auch wirklich mit aller Energie nachzugehen. Wenn man das irgendwie institutionalisieren könnte, wäre sicherlich dem einen oder anderen jungen Menschen geholfen. Also tatsächlich so die Frage nach dem, was will ich, und dann da auch vor den Antworten nicht zurückzuschrecken.
War das bei dir jetzt so das, was dich vom Beruf des Unternehmensberaters zum Piloten dann doch auch getragen hat? War das diese Frage, die dich von dort, von McKinsey damals jetzt zum Fliegen gebracht hat?
Bei mir war es eigentlich eher dann die Erinnerung wieder an dieses, was möchte ich eigentlich. Ne? Das hatte ich ja einfach ein paar Jahre lang aus den Augen verloren. Und da war halt die Perspektive auf das, Mensch, das mache ich jetzt mit dem Unternehmensberater so lange, bis ich nicht aktiv was ändere. Das zu realisieren, hat mich dann daran erinnert, nochmal nach meinen eigentlichen Wünschen zu fragen, und da kam ich natürlich dann relativ schnell wieder auf den Piloten.
Gut. Ja, Markus, ich fand, es war ein klasse Gespräch, und ich bin mir sicher, es macht vielen Menschen da draußen Mut, weil Pilot ja nicht einfach ist, ja? Also du hast ja erzählt, es ist ja, da kommt es ja anders als in anderen Berufen auch auf körperliche Eigenschaften an. Also wenn man dann eine Brille hat mit viel Dioptrien, aber sonst super fit ist und schon im Flugsimulator alle Sachen angeflogen hat und alles, kann es trotzdem scheitern. Ja?
Genau, aber lass mich das nochmal sagen. Also gerade da ist die Forschung eine ganze Menge weiter, und deswegen sind ja auch die Anforderungen etwas lascher geworden, weil man eben weiter die Themen untersucht hat und verstanden hat, dass gewisse Sachen tatsächlich mit dem Beruf inzwischen sehr gut vereinbar sind. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber ich bin der Meinung, sogar das Thema Auge lasern lassen, ne, war früher ja auch ein absolutes Tabu. Heute hat man das an der einen oder anderen Stelle einfach besser verstanden. Und insofern öffnet sich das für immer mehr und mehr Leute. Klar ist es etwas, was dann immer noch mit, zumindest bei mir und wahrscheinlich auch bei vielen anderen, mit viel Zittern, Hoffen und Bangen verbunden ist, und man muss da echt viele Schritte gehen, um da letztendlich den Weg ins Cockpit zu schaffen. Aber es wird immer möglicher, und die Regularien, das, was mich dann damals noch von dem direkten Weg abgehalten hat, da ist das Feld jetzt immer offener, und vielleicht ist es in vielen anderen Berufen ja auch so, dass sich da nochmal einen Blick in den aktuellen Status quo lohnt, um zu verstehen, vielleicht hat das ja doch etwas jetzt, oder ist das jetzt im Bereich des Möglichen.
Wir nehmen mit, niemals das Ziel aus den Augen verlieren.
Ja.
Vielen Dank dir, Markus. Es war ein super Gespräch, und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Dafür doch immer gerne. Vielen Dank für deine Zeit.